Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
Und der Verein hat, glaube ich, in 2 Jahren hat die Mitgliederzahl verdoppelt. Also es war unfassbar, was da passierte. Ne? Und das ist jetzt wirklich aber auch kein Einzelfall. Das ist eine ganz tolle Geschichte, aber es gibt auch viele Vereine, die ähnliche Storys haben.
Vereine müssen sich verändern. Vereine müssen sich in ihrer Struktur verändern, in ihrer Öffnung nach außen müssen sich Vereine verändern. Vereine müssen verstehen, dass sie sich an einem hart umkämpften Freizeitmarkt befinden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spieleröffnung und damit zum dritten Teil unseres Ausflugs in das Vereinsmanagement. Wer den ersten Teil, also Folge 7.1, noch nicht gehört hat, der sollte an dieser Stelle den Podcast pausieren und sich vorher auf jeden Fall diese erste Episode anhören. Daran habt ihr dann den Zusammenschnitt mit allen Stimmen zu dem Thema. In der heutigen Folge hört ihr nämlich das vollständige Interview, das ich mit Lars Haag und Marco Kummer aus dem Bayerischen Tennisverband geführt habe. Die beiden arbeiten da als Vereinsberater und haben sich die Region Nord- und Südbayern gewissermaßen aufgeteilt. Das ist ein Service, bei dem die beiden direkt zu den Tennisvereinen gehen und ihnen bei den individuellen Problemstellungen helfen. Häufig geht es dabei eben um die Klassiker, wie neue Mitglieder für den Verein gewinnen, aber eben auch um Themen wie beispielsweise die finanzielle Aufstellung des eigenen Tennisvereins und vieles, vieles mehr. Der BTV ist in dem Bereich sowas wie eine Art Vorreiter und hat schon vor Jahren das Vereinsbenchmarking entwickelt. Und mit dem Analysetool werden inzwischen DTB-weit die Vereine gescreent und miteinander verglichen, eben gebenchmarkt. Und wie das genau funktioniert, welcher Aufwand damit auch für die Vereine verbunden ist und was ich am Ende davon habe, das und mehr erfahrt ihr jetzt. Vorab aber noch eine kleine Info. Auf meinem Instagram-Kanal habe ich noch einige von den Zahlen, über die wir hier heute sprechen, grafisch aufbereitet. Wer mir also da bis jetzt noch nicht folgt, und das sind noch gar nicht so viele, die das tun, also macht es gerne, der hat spätestens jetzt auch einen Grund dafür. Genau, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast und mit Marco Kummer und Lars Haag. Ja, hi Marco, hi Lars. Schön, dass es geklappt hat. Echt super, dass ihr da seid, dass es auch so kurzfristig geklappt hat mit dem Termin. Und ich werde jetzt im Intro ja schon ein paar Sachen erzählt haben zu euch. Trotzdem wäre es ganz cool, wenn ihr nochmal kurz sagt, wer ihr seid und was ihr mit Tennis zu tun habt. Vielleicht fängst du mal an, Lars, weil du bei mir links stehst hier.
Okay, also ich bin Lars Haag, ich bin der Vereins- und Trainerberater in Nordbayern, jetzt seit 5 Jahren im Hauptamt beim Bayerischen Tennisverband tätig, komme eigentlich auch aus der Praxis, bin staatlich geprüfter Tennislehrer, war 2011 Deutschlands Trainer des Jahres, gebürtig in Berlin und ja, freue mich hier jetzt mit dir dann einen interessanten Podcast zu machen.
Klasse.
Ja, ich bin Marco Kummer. Ich als Niederrheiner bin der Trainer und Vereinsberater im Bereich Südbayern. Und ja, auch wie Lars bin ich staatlich geprüfter Tennislehrer, habe im Ruhrgebiet lange Zeit Tennisschulen geleitet. Und ja, bin jetzt auch, wir sind zeitgleich gestartet beim BTV im Bereich der Vereinsberatung. Also in 2016, jetzt quasi im 6. Jahr, sind wir dort aktiv.
Genau, wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen schon uns ausgetauscht und vielleicht könnt ihr noch 1-2 Worte so zum Verband loswerden, weil der BTV ist ja so deutschlandweit oft auch Impulsgeber gewesen für verschiedene Projekte, die man einfach aus dem eigenen Verein inzwischen auch kennt, sei es irgendwie Talentinos oder andere Sachen. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen sagen, was so passiert ist bei euch im Verband.
Ja, da fange ich vielleicht mal an. Also der Vorteil oder das Besondere ist natürlich, dass wir im Bayerischen Tennisverband der größte Landesverband im deutschen Tennis sind, mit über 2000 Vereinen, so um die 300.000 Mitglieder. Das heißt, dadurch haben wir viele Möglichkeiten und eben auch dem Bereich des Vereinsservice, in dem wir tätig sind, relativ groß aufgebaut. Und da sind wir schon auch dabei, immer wieder neue Dinge zu entwickeln. Da haben wir gleich sicherlich auch noch ein Thema im Bereich DTB-Benchmark. Und da kommen wir ja später zu.
Ein Verband, der, ja, ich denke, schon immer sehr innovativ war und wie du ja schon gesagt hast, es kommen viele Entwicklungen vom Bayerischen Tennisverband, sicherlich halt auch, weil auch die Personalbesetzung und die Personalstruktur einfach da ist und die finanziellen Möglichkeiten da sind, das entsprechend darzustellen. Und dann fing halt sicherlich mal mit dem Nu-Liga-System an, dieser Vereinsverwaltungssoftware, die alle deutschen Tennisvereine und Verbände ja nutzen, über die alle Turniere und alle Mitgliederverwaltungen abgewickelt werden. bis hin zu Talentinos und Ballmagier, was ja auch eine Entwicklung des Bayerischen Tennisverbandes war und dann letztendlich dann über ganz Deutschland ausgerollt wurde und dem DTB zur Verfügung gestellt wurde. Und das Vereins Benchmark ist ja jetzt auch eine Entwicklung, die aus dem Bayerischen Tennisverband herauskam und dann ja auch im Grunde genommen dem DTB und seinen Landesverbänden zur Verfügung gestellt wurde.
Genau, da gehen wir heute auf jeden Fall noch ein bisschen rein. Also Aufhänger ist ja in erster Linie jetzt im ersten Teil des Gesprächs vor allen Dingen so diese ganze, das ganze Thema Vereinsmanagement, Benchmarking spielt ja natürlich voll mit rein. Ich bin ziemlich gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde ganz gerne vorab einmal, ihr könntet das wahrscheinlich sehr differenziert beantworten, die Frage, trotzdem müsst ihr jetzt einmal kurz versuchen, ganz stark zu verallgemeinern. Wenn ihr mal selbst so vielleicht zurückblickt, so aus eurer eigenen Erfahrung und auch dem, was ihr im Verband jetzt macht, in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, wie geht es dem deutschen Tennisverein heute so im Vergleich zu vor 10 Jahren? Wo seht ihr große Unterschiede?
Ja, ich glaube, oder sagen wir so, ich weiß eigentlich, dass wir jetzt gerade wahrscheinlich an so einem Wendepunkt sind. Wendepunkt in Form der Mitgliederzahlen. Das sehen wir jetzt in den letzten beiden Jahren. Man kann sagen, trotz oder wegen Corona, wie auch immer, ist es jetzt letztendlich so, also dass die Zahlen, die seit ja, mehr als über 20 Jahren stetig runtergingen, jetzt die Kurve bekommen haben und wir im Bereich der Mitgliederentwicklung ja uns positiv bewegen. Und dann ist natürlich ein anderes Thema, das der Digitalisierung, da tut sich gerade was und da ist natürlich nicht, ich meine, wenn man in die Zukunft gucken könnte, wäre es immer einfacher. Man weiß nicht als Verein, was muss man haben, was braucht man, was ist sinnvoll, wie entwickelt sich das Ganze. Das ist auf jeden Fall jetzt aktuell aus meiner Sicht total spannend.
Ich denke auch, der Verein von vor 10 Jahren hat sich im Verhältnis zu dem Verein von heute verändert. Nicht von vor 10 Jahren war vielleicht so eine Starre in vielen Vereinen da, die einfach sich wenig bewegt haben, müde waren zum Teil, die Vorstände amtsmüde waren und im Moment halt, wie es Marco auch gesagt hat, so eine Aufbruchsstimmung herrscht, weil uns da dann Corona als Fluch für unsere Gesundheit, aber sicherlich dem Tennissport im Speziellen jetzt schon geholfen hat, weil wir da in der Lage sind, halt viele Angebote darzustellen, umzusetzen, die in anderen Sportarten schwierig waren. Nicht Tennis war der erste Sport vor 2 Jahren, der Trainingsbetrieb hatte, der Wettspielbetrieb hatte, der einen Turnierspielbetrieb hatte, wo alle anderen Sportarten noch gar nicht in der Lage waren, das darzustellen. Im Tennissport war das früh möglich und das hat dem Tennissport, glaube ich, sehr geholfen.
Auf jeden Fall, ja, ist, glaube ich, ganz spannend. Ich meine, ihr seid ja sehr nah dran, auch an den Vereinen, können ganz gut so bewerten, wie sich das vielleicht auch ausgewirkt hat. Kann man denn jetzt gerade bei Corona und dieser Entwicklung der letzten 1-2 Jahre sagen, dass so die Flut alle Boote hebt oder hat es da starke Unterschiede gegeben? Also haben alle Vereine so gleichmäßig von dem Trend, dass mehr Leute in den Tennisverein gehen, profitieren können oder nicht?
Nö, das muss man schon differenzieren. Also da sehe ich, ich denke Lars, ebenfalls schon deutliche Unterschiede. Also vielleicht kann man schon pauschal sagen, dass die Vereine, die, Lars hat es angesprochen, ein Angebot hatten und das auch bereitgestellt haben, dass diese Vereine profitiert haben. Und wir haben von Vereinen teilweise wahnsinnige Entwicklungszahlen mitgeteilt bekommen. Und andere Vereine haben diese eben nicht. Und ja, das ist ein Thema, das natürlich, ja, was wir gleich auch noch besprechen, Trainermangel. Das heißt, wenn ich keinen Trainer habe, kann ich auch kein Trainingsangebot schaffen. Und da unterscheiden sich sicherlich schon die Vereine.
Ja, die unterscheiden sich eben durch das Angebot. Und das ist halt das, was viele Vereine, die aktiv waren, die den, ja, in Anführungsstrichen Mut hatten, trotz Corona aktiv zu sein, Menschen einzuladen, auf ihre Anlage zu kommen, Angebote zu machen, die haben davon profitiert. Vereine, die nichts getan haben, bei denen hat sich natürlich auch wenig bewegt, aber selbst da gibt es Vereine, die nichts gemacht haben und trotzdem Mitglieder gewonnen haben, weil einfach der Bedarf an dem Angebot Tennis da war und die gerne spielen wollten und sich bewegen wollten, Sport machen wollten. Aber Vereine, die aktiv waren, haben wirklich zum Teil tolle Entwicklungen gehabt.
Genau. Okay, das ist ganz spannend. Da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal rein. Auch so die Frage, wie kann man diese Welle, die man jetzt vielleicht, oder den Rückenwind, den man durch Corona bekommen hat, weiter surfen, ne? Also da ist ja gerade wahrscheinlich aktive Vereinsarbeit extrem wichtig, damit man die halt nicht gleich wieder verliert sozusagen und weiterhalten kann. Wenn man jetzt sich die Zahlen so anguckt, deutschlandweit im DTB, da habe ich sie zumindest her, hat man ja gesehen, es gibt diese Umkehr bei den Mitgliedern. Das Vereinssterben, in Anführungszeichen, da können wir nachher auch nochmal genau drüber sprechen, geht ja trotzdem irgendwie weiter abgebremst, trotzdem sind es weniger Vereine geworden. Und wenn man sich sozusagen jetzt so anguckt, womit haben eigentlich Vereine heute zu tun? Also es ist ja nicht nur die Konkurrenz unter den Sportarten, sondern auch mit, keine Ahnung, gewissermaßen konkurriert man wahrscheinlich als Sportverein auch mit Netflix und anderen Angeboten, die sozusagen die Freizeit irgendwie tangieren. Wenn man mal so eine provokante Aussage nimmt, irgendwie ist überhaupt der Vereinssport oder der Verein als Vehikel noch so ein Zukunftsmodell oder müsste sich das nicht verändern? Vielleicht, ich weiß nicht, willst du anfangen, Lars? Oder?
Ja, also Vereine müssen sich verändern. Vereine müssen sich in ihrer Struktur verändern, in ihrer Öffnung nach außen müssen sich Vereine verändern. Vereine müssen verstehen, dass sie sich an einem hart umkämpften Freizeitmarkt befinden. Diese Struktur Verein, wie sie früher war, wir sind hier der Verein und jemand, der Sport treiben möchte, der kommt zu uns und dann haben wir ein Angebot für ihn, das hat sich verändert. Nicht Vereine in der heutigen Zeit müssen sich nach außen viel mehr darstellen, viel mehr vermarkten, um an dem dann letztendlich hart umkämpften Freizeitmarkt auch gegenüber den kommerziellen Anbietern von einem Fitnessstudio angefangen, über alle möglichen anderen Angebote einfach auch bestehen zu können.
Sehe ich natürlich genauso. Ich glaube, vielen Vereinen gehen auch Chancen verloren. Und zwar, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben eine Gemeinde und da ist die einzige Möglichkeit, Tennis zu spielen, der Tennisverein. Und dieser Verein sagt, wenn du lieber liebes Gemeindemitglied hier bei uns Tennis spielen möchtest, musst du Mitglied werden. So, das heißt, derjenige hat nicht die Chance, vielleicht mal Tennis einfach auszuprobieren, mal mit seinem Partner, mit seinen Freunden einfach mal zu spielen und zu gucken, ist das denn überhaupt was? Und ich glaube, wie gesagt, das sind Chancen, die liegen bleiben bei den Vereinen, die ja sich eben nicht öffnen beispielsweise.
Okay, das hätten.
Es gibt ja Angebote mittlerweile, die ja in diese Richtung gehen. Es gibt ja diesen Generali-Tennis-Starter in Kooperation mit dem Deutschen Tennisbund, der ja sehr flächendeckend in Deutschland ausgerollt wurde, wo ja genau diese Hürde gebrochen werden sollte. Und da müssen die Vereine einfach lernen, deutlich offener zu sein. Nicht, weil wir kommen immer noch in Vereine, da hängen Schilder, so Zutritt nur für Mitglieder. Und das sind so Vehikel aus der Vergangenheit, die einfach abgeschafft werden müssen. Da muss eigentlich ein großes Schild hängen. Herzlich willkommen. Bitte betreten Sie unsere Anlage und seien Sie unser Gast. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Und da haben Vereine noch einen hohen Nachholbedarf. Und dann halt auch vielleicht für die Zukunft einfach auch angepasstere Beitragsmodelle. Wenn man dann schon in irgendeiner Form den Verein nutzen möchte gegen ein Entgelt, dass das halt dann in unterschiedlichen Modellen vielleicht auch dargestellt wird. Und nicht nur dieser eine Beitrag für den Verein, sondern dass es da einfach unterschiedliche Angebote gibt.
Ja. So, und genau bei dem Ansatz ist dann wieder die Schwierigkeit, was uns dann, wenn wir das mit den Vereinen besprechen, dass sie sagen, okay, aber wie sollen wir das jetzt managen? Wie sollen wir unterschiedliche Beiträge oder Zutrittsregelungen zu den Anlagen gestalten? Und das ist eben diese Schwierigkeit, wenn Vereine ehrenamtlich oder ja, ist es ja nun mal größtenteils ehrenamtlich geführt werden, dass diese Personen dann sagen, ja, meine Zeit, es ist einfach begrenzt logischerweise und die Ansatzmöglichkeit. Und das ist das Thema, was Lars gerade auch meinte mit der Idee, dass man umdenken muss, dass es auch digitale Möglichkeiten gibt, was wir vorher schon angesprochen haben, um da einfach das mitzunehmen und optimalerweise davon profitieren zu können.
Ja, das ist ganz spannend. Das ist auch witzigerweise so ein Thema, oder was heißt witzigerweise, aber ich kann das total nachvollziehen, weil ich so in dem Umfeld mit Leuten, die jetzt selbst gar nicht Tennis spielen, aber ganz viele in meinem Bekanntenkreis sagen, ja, finde ich super spannend, würde ich eigentlich gerne mal wieder machen. Ich habe früher mal gespielt, aber jetzt eine Mitgliedschaft und so weiter. Die weichen dann meistens auf so Alternativangebote aus, sei es irgendwie an der Uni, wo man dann für einen geringen Semesterbeitrag da spielen, super diverse Leute, die eigentlich offensichtlich sonst nicht so viel Tennis spielen, aber die es halt einfach mal ausprobieren. Man sieht es ja auch im Winter in den Hallen sozusagen, dass da oft dann zu den Randzeiten Leute dann buchen, die halt sonst im Sommer gar nicht spielen würden. Ja, finde ich ganz spannend. Vielleicht kann einer von euch mal kurz, weil ihr es kurz angerissen habt, vielleicht kennen es nicht alle so, Generali-Tennis-Starter in ein, zwei Sätzen einmal skizzieren, was das ist.
Der Generali-Tennis-Starter ist ein deutschlandweit ausgerolltes Projekt der Generali-Versicherung in Kooperation mit dem DTB, der nicht Vereinsmitglieder ansprechen soll, auf die Vereinsanlage zu kommen. Also Vereine haben sich registriert über eine Online-Plattform, dass sie daran teilnehmen möchten. Es gab dann unterschiedliche Angebote, die die Vereine den interessierten Tennisspielern machen konnten. Das war, ihr dürft bei uns zweimal kostenfrei auf der Anlage Tennis spielen. Ihr dürft zweimal kostenfrei an einer Tennisstunde teilnehmen, Trainerstunde. Und oder beide Angebote halt gemacht haben. Die Interessierten haben sich über eine Webseite halt entsprechend digital angemeldet und konnten dann zweimal in diesem Verein auf dieses Angebot zugreifen. Und der Verein hatte so die Chance, über die ja, Marketingmöglichkeiten der Generali, die das relativ breitflächig auch in sozialen Medien beworben hat, sich zu registrieren, anzumelden, regional den Verein zu suchen, der für sie gepasst hat und da dann entsprechend dieses Schnupperangebot in Anspruch zu nehmen, für den Verein die Chance halt, jemanden kennenzulernen und in den Verein zu bringen, den sie sonst vielleicht nicht erreicht hätten über ihre medialen Möglichkeiten, sich da im Umfeld darzustellen. Gab, ich glaube, über 30.000 Teilnehmer an der Aktion, okay, deutschlandweit.
Wow, ja, das wäre uns meine Frage gewesen. Das ist ja schon mal, auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Spannend zu sehen, was dann sozusagen dabei am Ende irgendwie hängen bleibt, ob man das irgendwie monitoren kann. Okay, aber jetzt sind wir ja schon so ein bisschen tiefer ins Thema reingegangen und wir hatten es vorhin ja schon mal angedeutet, Vereinsbenchmarking ist so ein Schlagbegriff, den man ja auch mit dem BTV durchaus verbinden darf, weil ihr das ganze Tool quasi mitentwickelt habt. Ich habe mit der Fabienne Brez schon so ein bisschen drüber gesprochen, quasi wie es grob funktioniert, aber ich würde es ganz gerne nochmal aus eurem Mund wissen, wenn ihr es auch grob umreißt, sozusagen, worum geht es bei der Sache und was genau benchmarkt ihr sozusagen?
Ja, wir benchmarken die Tennisvereine miteinander und da ist eben die Frage am Anfang schon gewesen, ja, wo setzt man denn da an? Was wollen wir denn überhaupt vergleichen und wen wollen wir vergleichen? Und da haben wir bei diesem Tool mehr oder weniger ja zwei ja, Ausführungen. Einmal die kleine Variante, den sogenannten Quick-Check. Das sind Daten ja aus gemeldeten Bestandszahlen, und die uns vorliegen. Das heißt Mitgliederzahlen, natürlich Anzahl der Plätze. Und da vergleichen wir dann eben ja einmal im Bereich des Umkreises, also da haben wir die Möglichkeit zu spielen, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal alle Tennisvereine oder Tennisabteilungen, die im Umkreis von 8 Kilometern von diesem Verein liegen, den wir da vergleichen als Maßstab. Und da sind dann natürlich völlig unterschiedliche Vereine dabei. Das kann die Zweiplatzanlage sein mit 60 Mitgliedern und das kann der Verein mit über 1000 Mitgliedern, mit 15 Plätzen, mit einer Vierfeldhalle und so weiter sein. So, und deswegen haben wir einen zweiten Vergleichsbereich aufgemacht, dass wir sagen, okay, wir clustern und sagen, wir vergleichen jetzt entweder bayernweit oder sogar deutschlandweit alle Vereine, die in dem gleichen Cluster sind. Das könnte zum Beispiel sein, der Verein hat 4 bis 6 Tennisplätze, also nicht mehr oder nicht weniger, hat seine Position auf dem Land, also ist nicht in der Stadt, ist kein reiner Tennisverein, sondern eine Abteilung in einem großen Verein. So, und so vergleichen wir dann diesen Verein mit ähnlich strukturierten, also ähnlich aufgebauten Vereinen, sagen wir mal bayernweit. Ja, und dann sind das, wie gesagt, im Quick-Check so die Einstiegsdaten. Das ist dann eine Auswertung mit rund 20 Seiten. Und der große Bereich des Benchmarks ist die sogenannte Detailanalyse. Da ist es so, dass der Verein, der Vorstand oder wer auch immer eben die Daten vorliegen hat, zu 8 verschiedenen Handlungsfeldern im Verein, das ist der Bereich Sportangebot, Mitgliederzahlen, Marketing und so weiter. Also da einfach ja noch weitere Daten in dieses Online-Tool anonym quasi eingibt. Also anonym für andere. Andere sehen nicht, was dieser Verein jetzt eingegeben hat. Und das setzen wir, wie gesagt, immer im Verhältnis zu den anderen verglichenen Vereinen. Und diese Auswertung ist ja, ich sage immer, ist ein ganz schönes Brett. Also da kommen ja über 100 Seiten raus. Das ist mega umfangreich und ja, schon eine Wahnsinnsdatenmenge und auch super interessant für die Vereine, ganz klar.
Das Ganze basiert im Grunde genommen auf so einer Excel-Datei, die wir dann damals mit einer Agentur entwickelt haben. Und generiert dann aus diesen Daten, einmal in dem Quick-Check, aus den hinterlegten Daten der Vereine in den letzten 5 Jahren bei Nuliga, eine PowerPoint-Präsentation, nicht in der das Ganze dann ja nachher zu sehen ist, oder halt in der Detailanalyse, da kommen dann sowohl diese Quick-Check-Daten, wie die Daten, die der Verein in diesem recht umfangreichen Fragebogen, den sie halt ausfüllen müssen, sich dann halt auch wieder über diese Excel-Datei das Ganze generiert und dann entsteht halt diese 120-seitige PowerPoint-Präsentation. Im DTB-Design jetzt und da sehen die dann halt eben geclustert, wie ihr Verein mit vergleichbaren Vereinen sich darstellt und wie ihr Verein dann halt eben im Umfeld dargestellt wird, nicht in der Entwicklung.
Okay. Was kann ich mir denn als Vorstand so ein bisschen dann davon erhoffen? Habe ich dann, also ich habe natürlich eine Analyse und eine Auswertung, kriege ich auch direkt irgendwelche Lösungsansätze mit an die Hand oder was erwarte ich auf den 100 Seiten?
Genau, also Lösungsansätze sind da auch definitiv gegeben, aber vielleicht mal praktisch dargestellt. Also ganz häufig komme ich zu Vereinen, also zumindest war es früher so, und sagen die Vereinsvorstände, ja, ich kenne ganz genau unsere Daten und ich weiß auch hier, was im Umkreis läuft und wir sind auf diesem oder jenem Level. Und da sind dann häufig so Totschlagargumente, weil wenn ich nichts vorliegen habe, ich will ja nicht mit den Personen streiten, dann ist es aber immer irgendwie ein bisschen schwierig so. Und jetzt mit diesen Daten, die dann schwarz auf weiß einfach geliefert werden, da geht dann dem einen oder anderen schon mal echt ein Licht auf und sagt, okay, dann ist es ja vielleicht doch anders. Also wenn wir jetzt dachten, wir liegen ganz gut im Bereich unserer Anzahl der Jugendlichen, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, wir haben jetzt vielleicht einen Anteil von 20% Jugend in unserem Verein, so der bayerische Schnitt oder sogar der deutsche Schnitt liegt bei 26%. Das heißt, also wir sind unter diesem Schnitt, also ist unsere Jugendarbeit vielleicht doch gar nicht so groß oder zumindest so umfangreich aufgebaut. Ja, das ist vielleicht mal plastisch so dargestellt.
Oder auch so in den Erwachsenenbereich. Es ist dann halt eine Folie dabei, die ist geteilt nach männlichen und weiblichen Mitgliedern und dann nochmal unterteilt in Altersklassen 0 bis 6, 6 bis 14, 14, 18, 19, 31 und so. Und da fällt dann manchen halt auch auf, dass sie plötzlich in einzelnen Bereichen Riesendefizite haben. Also ich war in einem Verein, die hatten dann so zwischen 19 und 41 nur noch 5 Frauen im Verein. Und das war denen so gar nicht bewusst. Nicht, weil da so der Herrenspielbetrieb lief immer, das war toll, die hatten Herrenmannschaften, die hatten auch ihre Veranstaltungen, wo die Frauen immer mitkamen und dann halt auch Frauen da waren. Aber dass die eigentlich nur noch 5 Frauen in dieser Altersbereich im Verein hatten, war denen so auf den ersten Blick gar nicht bewusst. Und dann haben sie da gesessen und gesagt, oh, nicht? Und dann leiten wir daraus halt ab und sagen so, okay, nicht, was machen wir jetzt dann an einer möglichen Strategie und Maßnahmen, um das dann zu ändern?
Okay, ja, ist ganz spannend, da sozusagen datengetrieben halt ranzugehen. Gibt es irgendwelche, ja, man sagen, Voraussetzungen, die ich als Verein irgendwie erfüllen muss, damit ich dann anschließend auch wirklich sinnvoll damit arbeiten kann? Oder trifft es auf jeden Verein zu? Da brauche ich irgendwie Vorstand doppelt besetzt, keine Ahnung. Wie divers ist das bei euch?
Ja, das ist schon sehr individuell. Also es mag sicherlich Vereine geben, die das sich dann mal anschauen und sagen, okay, ganz nett, pack mal weg. Und andere versuchen wirklich jetzt da tiefer reinzugehen. Also wir haben jetzt gerade die Thematiken der Mitglieder dargestellt, das ist natürlich ein Bereich. Ein anderer Bereich ist der Finanzen. Also wir haben aufgeschlüsselt, wie sich die Einnahmeseite des Vereines im Prinzip aufteilt. Also zu wie viel Prozent sich der Verein beispielsweise aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Es gibt Vereine, die sind da bei über 90%. So ist die Frage, ist das heute noch zeitgemäß? Was ist mit Fördergeldern? Was ist mit Sponsoring, mit Spendengeldern? Also dass man das ein bisschen differenziert und da einfach mehr Bausteine hat, um sich auch nachhaltig und langfristig gut aufzubauen. Und ja, also für uns ist die Detailanalyse die Grundlage, um in die Vereinsberatung zu gehen. Ja, für uns Vereinsberater einfach einen Blick und einen ganz scharfen, klaren Blick auf den Verein zu bekommen und um dann eben dem Team, sagen wir mal, die dann, also welches dann im Bereich der Vereinsentwicklung mitarbeiten, also das Team des Vereins, dass diese Personen dann auch alle auf dem gleichen Informationsstand sind, dort abgeholt werden und dass sie dann auch eben viel schärferen Blick auf ihre eigene Vereinssituation, wie gesagt, immer im Vergleich zu vergleichbaren und umliegenden Vereinen erhalten. Und das ist mit das Entscheidende und das kann, oder sagen wir so, das wissen wir, das ist auch sehr häufig motivierend für die Vereine.
Wir treffen auf unterschiedlichste Voraussetzungen, auch in den Vereinen dann, was so die Unterstützung und die Gruppen angeht, mit denen wir es dann zu tun haben. Nicht, das sind von 2 Vorstandsmitgliedern, die sehr engagiert sind oder die gerne diesen Termin mit uns wahrnehmen möchten, bis hin zu 6, 8, 10 Teilnehmern, wo dann halt ein Verein sich breiter aufgestellt hat und vielleicht schon Beisitzer hat oder Posten doppelt besetzt haben, wie du ja gefragt hast. Das ist also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Wir treffen also auf die unterschiedlichsten Voraussetzungen und Gruppen in den Vereinen, mit denen wir dann probieren, das Thema dann entsprechend zu bearbeiten.
Okay, jetzt habt ihr ja auch schon ein paar Jahre Erfahrung sozusagen damit. Kann man sowas sagen? Gibt es so messbare Vorteile von Vereinen, die mit dem Benchmarking gearbeitet haben im Vergleich zu anderen oder so? Vielleicht jetzt auch gerade durch Corona oder so konnte man da sehen, dass es Unterschiede gibt bei der Profitierung von diesen Mitgliederschwämmen und so weiter?
Ja, kann man sehen, weil wir evaluieren das ja auch. Und die Vereine, die wir beraten haben, haben eine höhere Mitgliederentwicklung als nicht beratende Vereine. Wir haben ja generell im Moment so eine steigende Mitgliederzahlen im bayerischen Tennis und ja auch im deutschen Tennis. Die Vereine, die wir beraten haben, liegen da prozentual noch drüber in der positiven Mitgliederentwicklung. Und das ist halt immer so ein, letztendlich mit so einem Messlatte oder auch ein Kernthema, ist ja in vielen Vereinen, dass sie halt gerne Mitglieder gewinnen
möchten. Könnt ihr das irgendwie beziffern, wie viel die da drüber liegen?
Ah, das ist schon, kann man so messen, weiß ich nicht. Liegen wir da bei rund 3% Mitgliederentwicklung, kann das sein? Ist das eine Zahl?
3,5%.
Ja. Okay, ja. Und das ist schon enorm. Also letztendlich, wenn wir jetzt bedenken, dass wir die letzten Jahre immer Minuszahlen hatten und jetzt ab 2020, glaube ich, so gerade im Plus-Minus-Null-Bereich waren, zumindest in Bayern, ist das jetzt ja schon auf jeden Fall eine tolle Entwicklung dann. Wobei wir die unterschließen. Also das ist wirklich auch sehr schwierig so zu verallgemeinern, denn wir haben Vereine, die sich dann enorm entwickelt haben. Das liegt ja nicht daran, dass wir jetzt letztendlich nur in den Verein kommen und sagen, irgendwie, wie es geht, weil so ist es ja nicht, sondern wir sind ja, wie ich gerade schon mal so sagte, auch die Motivationsgeber und vielleicht die Strukturgeber dieses Entwicklungsprozesses. Und da haben wir Beispiele von Vereinen, die sich ja, wie gesagt, echt supermäßig entwickelt haben.
Habt ihr mal so ein paar Erfolgsstories, die ihr raushauen könnt? Vielleicht irgendwie von ein, zwei auch verschieden gelagerten Vereinen, also irgendwas Größeres, was Kleineres?
Ja, ganz klar, das haben wir auch, ist auch ein Beispiel, den Verein kann ich auch sicherlich erwähnen, das ist der TC Kissing in Schwaben. Also die Story steht auch auf unserer BTV-Website, wie andere auch. Es war dort so, dass ich eigentlich dorthin gekommen bin zur Vereinsberatung, weil der Vorstand sagte, Marco, wir haben jetzt demnächst keinen Vorstand mehr, wir müssen gucken, mehr oder weniger, ob wir weitermachen können oder wie wir jetzt den Verein abwickeln. Und aus Abwickeln ist quasi eine Entwicklung entstanden. Ja, es waren dann doch motivierte Menschen da, die gesagt haben, wir wollen da weitermachen. Es war ein Team von vielen Leuten, die anfangs mitgestaltet haben. Und dann war es beispielsweise so, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber dass im Bereich der Entwicklung sich ein Ziel gesetzt wurde, das machen wir natürlich bei der Vereinsberatung, sich jährlich um, ja, glaube ich, 5% im Bereich der Mitglieder zu entwickeln. Und der Verein hat, glaube ich, in 2 Jahren hat die Mitgliederzahl verdoppelt. Also es war unfassbar, was da passierte. Ne? Und das ist jetzt wirklich aber auch kein Einzelfall. Das ist eine ganz tolle Geschichte, aber es gibt auch viele Vereine, die ähnliche Stories haben.
Aus meinem Bereich sicherlich auch so ein Verein. Also ich habe so auch mehrere Vereine, aber halt einer, der mir auch immer so ein bisschen dann im Kopf ist, ist DJK Ingolstadt. Auch ein größerer Verein, eine Anlage gehabt mit 7 Plätzen, die sie noch gespielt haben. Und ich war vor 4 Jahren das erste Mal da und habe mit der damaligen Jugendwartin und dem möglicherweise zukünftigen Trainer so ein Gespräch geführt und die hatten noch 80 Mitglieder und waren auch so am Kippen und für so eine große Anlage haben wir auch überlegt, was macht man jetzt hier? Und da habe ich mit dem Trainer, den ich auch persönlich kenne und gesprochen habe, und er hat gesagt, ja, also willst du hier wirklich dir das antun und jetzt hier arbeiten, hier passiert nicht mehr viel. Und dann hat er gesagt, nein, er sieht hier schon Potenzial und haben wir gedacht, okay, ich habe überlegt, was die so über die nächsten Zeiträume halt dann tun und tun wollen. Und das ist jetzt so ein Verein, der ist auch im Grunde genommen explodiert. Die haben es also jetzt geschafft innerhalb von diesen 4 Jahren. Und da ist halt wieder die Schnittstelle der Trainer. Nicht, da ist diese Schnittstelle der Trainer und letztendlich hat er es geschafft, den Mitgliederstand auf über 350 zu bringen. Haben wirklich, und das auch überwiegend im Erwachsenenbereich. Also er ist ja nicht mal so speziell gesagt, ich mache jetzt nur Kinderangebote, sondern der hat breite Angebote gemacht, hat ganz viel im Erwachsenenbereich akquiriert. Im Kinderbereich sind die noch gar nicht so aktiv gewesen, gezielt jetzt mit Maßnahmen da noch zu werben und hat es geschafft, diesen Verein eben so groß wieder zu machen und so attraktiv zu machen, dass Vereinsmeisterschaften stattfinden. Ist ja auch ein sterbendes Thema. In wahrscheinlich gefühlt 90% der Vereine finden Vereinsmeisterschaften nicht mehr statt. Da finden Vereinsmeisterschaften statt. Der spielt einen 32er Herren Hauptfeld mit einer 64er Qualifikation. Wo sich 4 für einen Hauptfeld qualifiziert. Also, das ist so gegen jeden Trend. Und wir hatten am Anfang dieses Jahres so ein Gespräch und er sagt, was ist denn dein Ziel für dieses Jahr? Und er sagt ja 100 Mitglieder. Ich will in diesem Jahr 100 Mitglieder gewinnen. Und dann haben wir immer so in so einem 2-, 3-, 4-wöchigen Rhythmus hat er mir immer eine WhatsApp geschickt, immer so 10-100. Dann kam irgendwann 30-100. Und jetzt am Ende der Saison waren es 105-100. Also der hat es geschafft, in diesem Jahr 105 neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Die haben den 8. Platz wieder instand gesetzt. Der hat über lokale Firmen und diese Kontakte dann, die hatten so eine Tenniswand, die marode war, die kaputt war. In der Nähe war ein neues Mitglied, der eine Baufirma hat. Der hat seine Mitarbeiter, sein Material dahingestellt. Die haben diese Wand wieder in Stand gesetzt. Die haben die neu verputzt, die haben die gestrichen, die haben den Platz davor planiert und alles gemacht. Also auch das sind ja so Synergien, die dann passieren in so einem Verein. Nicht, dass wenn jemand merkt, oh, das läuft ja da wieder, dass ja dann auch so diese lokalen Unterstützer dann plötzlich auch wieder da sind und den Verein dann auch so nicht monetär mit so einen Dienstleistungen einfach unterstützen. Und das ist ein gigantisches Beispiel für auch eine positive Entwicklung.
Ja, okay. Ganz spannend auch, weil du gerade gesagt hast, der hat sich ein Ziel gesetzt, 100 Mitglieder. Ihr arbeitet ja auch so mit so Smart-Zielen, ne? Habe ich in der Präsentation gesehen, die ihr bei euch auf dem Vimeo-Kanal habt. Vielleicht könnt ihr das gleich nochmal so ein bisschen vorstellen, was das eigentlich heißt. Und was sind denn so, wenn wir jetzt mal beim Bereich Mitglieder bleiben, was sind irgendwie gute Ziele, was ist realistisch, wie muss man das immer so ein bisschen einordnen? Das wird natürlich auch sehr unterschiedlich, aber wie geht ihr vor, dass ihr mit den Vereinen euch Ziele setzt?
Also erstmal haben wir relativ schnell gelernt, dass wir sowieso nach einer Struktur arbeiten sollten. Das heißt, am Anfang war es häufiger mal so, dass die Vereine sagten, ja Mensch Marco, komm mal vorbei, sag uns mal, was andere Vereine machen, dann machen wir es auch und dann wird es schon erfolgreich. So, und das ist ein Trugschluss, weil eben, jetzt haben wir es mehrfach gesagt, die Vereine sind individuell, die Menschen dort sind unterschiedlich zu anderen Vereinen und das ist wirklich immer ein maßgeschneidertes Konzept für jeden einzelnen Verein. So, das heißt, eben unser erster Workshop ist die Analyse, basierend auf dieser Online-Befragung, aber auch mit Fremdanalyse, die wir dann noch starten, Rahmenbedingungen und so weiter. So, und im zweiten Step, im zweiten Workshop, werden wir dann eben ja eine Konzeption erstellen und dazu gehören zukünftige Hauptzielgruppen und natürlich auch ganz klar, wie du sagst, smarte Ziele, dass diese eben ja zum einen langfristig messbar sind, da nehmen wir oft so diesen 5-Jahres-Bereich und mit Meilensteinen, also dass wir sagen, okay, wo willst du jetzt in einem Jahr bei diesem Ziel angekommen sein, dass man auch so eine Orientierung hat. Und klar, der Klassiker ist da immer oder fast immer die Mitgliederentwicklung. Ja, das ist aber auch da natürlich wieder individuell und basiert auf verschiedenen Bereichen, unter anderem auch eine spannende Folie aus unserer ja, Detailanalyse. Das heißt, wir schauen, wie viele Menschen spielen in der jeweiligen Gemeinde Tennis. Also als Beispiel, wir wissen, in Bayern insgesamt sind 2,3% aller Einwohner Mitglied in einem Tennisverein. So, und dann haben wir mal auch geclustert, ja, Gemeinden bis 2000 Einwohner, bis 5000, bis 10.000 und so weiter und sehen, wie viel ja, Menschen, also wie hoch ist der Anteil der Menschen in diesen Gemeinden, die dort in Tennisvereinen Mitglied sind. So, und wenn jetzt beispielsweise, nehmen wir mal den Fall, wir sind in einer Gemeinde mit 5000 Einwohnern und im Schnitt spielen in diesen Gemeinden mit 5000 Einwohnern so zwischen 5 und 8% Menschen Tennis und wir sehen, dass jetzt in dieser Gemeinde der Anteil deutlich geringer ist, dann ist das zum Beispiel schon mal ein Punkt, dass man sich daran orientieren kann und sagt, okay, wenn jetzt in 30 anderen Gemeinden Bayerns eben dieser Anteil vorhanden ist, warum ist er bei euch nicht dort? Also da haben wir sicherlich noch Potenzial. Also das mal als Beispiel.
Okay, Lars, wolltest du noch ergänzen oder ich habe gerade das Video zugehört, sonst würde ich...
Okay. Ja, eigentlich nicht.
Ja. Okay, also Mitglieder ist ja so eine Stellschraube. Ich glaube, Marco, du hast gerade eben schon gesagt, ne, dass, oder am Anfang auch, dass auch so ein Thema Finanzen natürlich auch wichtig sein kann. Was sind denn so, relativ offen gefragt, so die typischen Problemstellungen, mit denen die Vereine irgendwie zu euch kommen? Ist es irgendwie, wir schrumpfen, wir haben keine Mitglieder mehr? Also was sind sozusagen da so die typischen Probleme? Und aber auch, was sind so Bereiche, in denen Hilfe gebraucht wird? Also in der Umsetzung dann vielleicht auch. Was sind so die Stolpersteine oder Sollbruchstellen?
Ja, ich glaube, also fehlende Finanzen sind häufig nicht das Thema, also sondern eher dann ja, sind sie fehlend, wenn die Infrastruktur beispielsweise erweitert werden soll oder wenn die Plätze 30, 40 Jahre alt sind, da ja. Was gemacht wird oder gemacht werden soll. Und da kommen ja die Finanzen natürlich schon dann ins Gespräch und da sind wir im Bereich der ja, Fördermaßnahmen gefragt, also dass wir ja die Vereine in der Form beraten, wie sie an Gelder kommen aus öffentlichen Mitteln, welche andere Finanzierungsvarianten noch vorhanden sind. Und das sind dann sicherlich auch mal Ziele in einem Entwicklungsprozess, ja, dass sie dann als Ziel haben, wir wollen beispielsweise ganz klar den Winterbereich ausbauen, ja. Weil das ist ja nun mal auch wichtig, dass wir im Gesamten uns immer mehr zur Ganzjahressportart entwickeln. Nicht zuletzt für Trainer ist es eben wichtig. Und da ist die Thematik der Traglufthallen, Leichtbauhallen, festen Hallen, also alles, was es dort gibt, immer wieder ein Beratungsthema. Ja, und da, das ist schon was, wo wir immer häufiger jetzt gefragt werden.
Zum Thema Finanzen auch, es ist sehr unterschiedlich strukturiert, aber wir haben gefühlt, kommen wir auch immer wieder in Vereine, die noch Beiträge haben, die sie aus D-Mark-Zeiten einfach in den Euro übernommen haben und sich es nicht trauen, über jetzt rückwirkend 20, 25 Jahre Beiträge mal anzupassen. Nicht, weil wenn man die Teuerungsrate nur mal hernimmt und sagt, hey, nicht, wir hatten jetzt in 20 Jahren eine Teuerungsrate von X%, trauen sich viele Vereine nicht, da ihre Beiträge zu erhöhen, weil sie Angst haben, die Mitglieder zu verlieren und dadurch dann zum Teil in so einen Investitionsstau auch geraten. Die existieren, das funktioniert irgendwo, ihr Etat haben sie so dargestellt, können alles bedienen und leben so, aber sie leben halt so in so einem Plus-Minus-Null-Bereich. Ja. Haben vielleicht noch ein paar Euro auf dem Konto aus Rücklagen, aber letztendlich nicht so viel, um dann vielleicht mal in eine Infrastruktur zu investieren, die den Verein auch wieder nach außen anders darstellt. Dann sind halt Plätze 30, 40 Jahre nicht saniert worden oder nicht general saniert worden, weil man muss irgendwann mal vielleicht einmal ein bisschen mehr machen. Die Zäune sind nicht mehr in Ordnung, nicht die kommen dann hoch. Die Leitungen in der Erde, die alle liegen dann auch seit, je nachdem, 30, 40, 50 Jahre da in der Erde. Und auch da entstehen einfach Sanierungsbedürfnisse irgendwann und da haben die Vereine dann aber kaum Rücklagen und trauen sich aber nicht, die Beiträge zu erhöhen, um vielleicht mal anzufangen, Rücklagen zu bilden, um perspektivisch zu sagen, oh, jetzt haben wir die Chance, wir haben Rücklagen gebildet, jetzt können wir auch mal wieder in unsere Infrastruktur investieren und unseren Verein attraktiver für euch Mitglieder zu machen und für potenzielle Mitglieder oder Nutzer unserer Anlage entsprechend darzustellen.
Okay, ist ja auch so ein bisschen so eine strategische Entscheidung. Wenn man jetzt bei, das eine ist natürlich, ich habe einfach grundsätzlich lange nicht erhöht und müsste mal wieder inflationsbereinigt und Währungsreform angemessen die Beiträge durchgehen. Das andere so irgendwie, wie positioniere ich meinen Verein sozusagen von der Beitragsstruktur her? Ne? Also man kennt irgendwie aus der BWL diese Differenzierungsstrategie, gehe ich vielleicht höherpreisig dran, muss dann auch gewissermaßen mehr bieten oder setze ich halt drauf, so ein bisschen den Discount-Verein und dann halt mehr Mitglieder vielleicht idealerweise zu kriegen. Könnt ihr da mal so ein bisschen drüber erzählen, was habt ihr so für, wie geht ihr strategisch an so eine Positionierung ran?
Ja, super Frage. Also das ist jetzt natürlich, sagen wir mal, in der Gemeinde mit 1500 Einwohnern im Allgäu ist das irgendwie nicht so das Thema. Aber wenn ich dann in Ballungsräume komme, ne, München, Augsburg, bei mir jetzt beispielsweise, da diskutieren wir schon mit den Vereinen darüber, wie wollt ihr euch eigentlich darstellen? Was seid ihr eigentlich für ein Verein? Und da haben, so wie Lars es gerade mit den Beiträgen dargestellt hat, die Vereine auch oft, ich will nicht jetzt von Angst sprechen, aber ja, die Schwierigkeit, sich zu positionieren. Also der Ausspruch Tennis für alle oder Tennis für jedermann kommt ja immer ganz häufig. Und das ist eben genau das, wie du es gerade gesagt hast. Ich bringe dann das Beispiel der Fitnessstudios. Ja, es gibt die Premium-Anbieter, es gibt Discount-Ketten, es gibt Studios nur für Frauen, es gibt Reha-Studios. Also dieses Thema der Spezialisierung, das ist da aus meiner Sicht sehr spannend. Also wenn wir eine Tennisvereinslandschaft haben, die alle gleich aufgestellt wären, wäre keine Differenzierung da, keine Diversität und das ist dann natürlich auch langweilig und ja, irgendwie spannend finde ich es einfach, wenn Vereine den Mut haben und das sind auch jetzt mittlerweile einige, die sagen, okay, wir spezialisieren uns ganz klar auf den Bereich, ja, meinetwegen auch Senioren. Mhm. Andere sagen, nein, wir sind ganz klar der Jugendbereich. Dann das Thema Leistungstennis ist eher ein Part, bei anderen sind es halt die Familien. Und das ist aus meiner Sicht schon wichtig, zumindest in Ballungsgebieten.
Genau, und wir haben ja auch bevor wir im Grunde in den Verein gehen, haben wir ja diese Detailanalyse und wir machen ja auch eine Umfeldanalyse. Wir gucken uns ja auch dann das an, regional, wie ist der Verein da regional aufgestellt, wie geht es der Gemeinde, dem Landkreis und da gibt es ja also diese Statistik Bayern, wo man halt entsprechende Daten dann sich auch angucken kann zu der Gemeinde, wie ist die Altersstruktur in der Gemeinde aufgebaut. Nicht, was gibt es, wie viele Schulen, wie viele Kindergärten sind in der Gemeinde Und dann auch immer ein ganz wichtiger Part ist da auch, wie ist das Durchschnittseinkommen in der Region? Ich weiß, das findet man bei Statistik Bayern halt auch. Und dann können wir uns halt auch angucken, wie ist das Durchschnittseinkommen in dieser Region, in dem Landkreis dann. Und dann können wir natürlich auch ableiten so ein bisschen. Nicht, wenn ich in eine Region komme, hier in Bayern im Norden, in der Region Selb oben, so an der tschechischen Grenze lang, da liegt so ein Durchschnittseinkommen bei 4.000, 25.000 Euro im Jahr. Pro Lohneinkommen sind Einkommensteuerpflichtige. Nicht, da kann man natürlich keine hochpreisigen Beitragsmodelle, Trainingsangebote platzieren. Nicht, da muss man überlegen, wie können wir da im Grunde in dieser Region Angebote schaffen, die an das Einkommen angepasst sind. Aber ich habe jetzt hier im Süden genauso Regionen im Ingolstädter Raum, da ist so Geimersheim, Bettstetten, da ist ein Durchschnittseinkommen von 54.000, 55.000 Euro. Da kann man ganz anders dann auch mit den Vereinen überlegen, was macht man jetzt hier und was kann ich hier für Angebote platzieren. Also das muss man halt auch wirklich absolut differenzieren, weil da ist es sonst, passt es ja in den Angeboten halt nicht.
Ja, Mitgliedsbeiträge sind ja auch nicht alles. Ne? Ich glaube, einer von euch hatte das vorhin auch schon kurz angedeutet, sozusagen sind jetzt 90% des Budgets generieren die sich aus Beiträgen oder haben wir noch andere Standbeine? Was würdet ihr denn so sagen, wie ist denn eine gesunde Finanzstruktur von einem Verein heute? Was gibt es da noch für Posten außer Mitgliedsbeiträge?
Also man kann schon sagen, typischerweise ein deutscher Sportverein finanziert sich zu 60% aus Mitgliedsbeiträgen. So, und die anderen 40%, ja, wie gerade schon angekündigt oder angesprochen, Fördergelder. Also Unterstützung aus unterschiedlichen Bereichen. Ja, nehmen wir mal den Tennisbereich jetzt wieder. Da ist es oftmals entweder der Bereich der Vermietung, Verpachtung. Das kann die Gastronomie sein. Das kann aber auch sein, dass ich dort als Verein selbst aktiv bin, also durch die Gastronomie Einnahmen generiere. Ja, und Vereine, die dann eben eine Tennishalle selber betreiben, da sieht die der Etat hat natürlich schon wieder ganz anders aus. Also ja, ein Verein mit einer Dreifeldhalle hat da natürlich schon ganz andere Umsätze, also ganz andere Einnahmen als der klassische Drei- oder Vierplatzverein mit kleinem Clubhaus. Ne?
Der Mix ist es dann halt. Nicht? Und dann ist sicherlich auch Sponsoring ein Thema, auch in immer schwereren Zeiten Sponsoring zu akquirieren. Das ist ja dann auch immer eher persönlich regional abhängig. Bei den Vereinen, von denen wir sprechen, diesem klassischen 3- bis 5-Plätzverein, der hat ja keine sportliche Außenwirkung für einen Sponsor. Nicht, da ist es ja häufig über persönliche Kontakte innerhalb des Umfeldes, dass da dann halt die ansässigen Unternehmen oder Gewerbetreibenden halt die Blende am Tennisplatz halt finanzieren und dafür vielleicht auch nochmal einen Obolus von 100 bis 500 Euro im Jahr dem Verein vielleicht zur Verfügung stellen. Spenden bleibt ein Thema. Nicht, da ist sicherlich auch eine Bereitschaft heutzutage noch da. Und auch das Durchführen von Veranstaltungen. Also wir haben halt auch Vereine, die über den Besuch von Veranstaltungen und da entsprechend Verkauf von allem, was so möglich ist, halt ihre Vereinsetats auch nochmal ganz, ganz stark unterstützen. Wir haben so im unterfränkischen Bereich gibt es halt viel Weinfeste und so Veranstaltungen. Und da haben wir halt Vereine, die dann auf diesen Weinfesten mit einem Stand aktiv sind und darüber Einnahmen generieren, die im Grunde die Beitragseinnahmen fast übersteigen. Nicht, weil die einfach so erfolgreich bei diesen Weinfesten sind. Da ist so ein Verein, die nehmen, ich glaube, im Jahr fast 7.000 oder 8.000 Euro bei diesem Weinfest Überschuss ein. Und das ist natürlich dann in ihrem Etat ein ganz, ganz wichtiger Posten, der jetzt im Moment Corona-bedingt natürlich so ein bisschen dann ins Wanken gerät, was den Verein dann auch wiederum in diese Not bringt, es ausgleichen zu müssen, weil sie ja schon damit rechnen, mit diesen Einnahmen über 10, 15 Jahre jetzt rückwirkend, die sie da immer hatten. Aber da bleibt dann letztendlich die Kreativität der Vereine gefragt, sich da zu überlegen, wo können wir Zusatzeinnahmen generieren.
Ja, ich überlege gerade hier, was hier im Norden in Kiel als Pendant zum Weinfest für Sachen gibt, die wir hier anstechen könnten. Wird also natürlich ein bisschen. Fischveranstaltungen. Die Fangbestände gerade stark zurückgegangen sind. Man darf nicht mehr so viel machen. Das ist ein Trend, der dem nicht entgegenkommt. Aber lass uns nochmal so ein bisschen einmal in das Thema Mitglieder trotzdem reingehen, weil was ich ganz subjektiv oft höre, auch aus der eigenen Vereinsarbeit, und es Stimmen, die immer sagen, ja, wir müssen die Jugend aufbauen, wir müssen Jugendliche ranholen, und das Ganze quasi so die Idee, den Verein von unten hochzuziehen. Das hast du, Lars, vorhin ja auch erzählt von dem einen Verein, der sich das Ziel mit 100 Mitgliedern gesetzt hat und gar nicht so sehr jetzt unbedingt auf die junge Zielgruppe geschielt hat. Und ich kenne auch gute Stories von Trainern, die irgendwie sehr stark darin waren, beispielsweise die Senioren einzubinden, dann irgendwie vormittags Turniere organisiert haben und so weiter und da dann extrem gewachsen sind. Ich habe mal eine Strategie, ich gucke mal, ob ich das teilen kann, gerade hier in unserem Programm. Alle anderen werden das natürlich sonst bei Instagram nachgucken können, quasi so die Struktur von den, wie es im DTB zumindest aussieht. Ich weiß nicht, ob es in Bayern für euch deckungsgleich ist, sozusagen die Altersstruktur, ja, der Mitglieder.
Ja.
Vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu sagen und wo seht ihr einerseits vielleicht Schwierigkeiten, man hört ja immer, die Jugend bricht weg, und andererseits vielleicht auch Potenziale für Vereine, in welchen Altersklassen man vielleicht auch im Breitensport gerade auch viele Zugewinne machen könnte.
Ja, also die letzten 2-3 Jahre haben uns gezeigt, dass gerade im Bereich der, sagen wir mal, 30- bis 45-Jährigen und da speziell Frauen in die Tennisvereine gekommen oder zurückgekommen sind. Und da wissen wir auch, woran es liegt. Das ist nämlich das, was wir gerade schon mal angesprochen haben, weil es eben Angebote gibt. Ja, Tenniskurse, ganz einfach. Und die gab es häufig vorher nicht. Und das sind ja Angebote, wo sich diese Personen angesprochen fühlen, sagen, okay, ich probiere es mal aus. Also der Verein hat sich da im Prinzip ein wenig geöffnet, sagt, ohne Mitgliedschaft kannst du hier mal einen Tenniskurs belegen. Ja, und so gibt es da eben den Gewinn für die Vereine im Bereich der Mitgliedschaft. Ansonsten der Bereich der Jugend zum Beispiel, hatte ich gerade schon mal erwähnt, bei 25-26% im Durchschnitt, das zieht sich eigentlich dauerhaft so durch. Also da ist die Fluktuation gleich geblieben offensichtlich, und wobei wir schon wissen, beispielsweise im Bereich der 14-Jährigen und etwas älter, da ist halt diese relativ hohe Dropout-Phase. Das sind Themen, die uns beschäftigen und wir überlegen, wie wir dagegen steuern können. Das ist aber auch kein reines tennisspezifisches Problem, das wissen wir auch.
Das ist auch die Frage, ist das Gegensteuern da sozusagen der effektivste Weg? Also verhindern, dass welche rausgehen, oder ist es vielleicht sogar fast effektiver zu sagen, man versucht die dann im Alter von, weiß ich nicht, 22, 23 zurückzugewinnen oder so, ne? Also
ja, da gibt es die verschiedensten Ideen, verschiedensten Modelle, und wir sind gerade mittendrin, und dann wird sich eben erst zeigen, was ist erfolgreich? Also ist es jetzt die Mitgliedergewinnung, ist es die Mitgliederbindung? Natürlich ist beides wichtig, aber was sind Angebote, die eben die, sagen wir mal, die jungen Menschen in den Vereinen halten? Weil wir wissen, also die Generation, ja, sagen wir mal, über 60, die ist in den Tennisvereinen. Ja, das sind Traditionalisten, die sind schon jetzt irgendwie sehr häufig 20, 30 und noch mehrere Jahre dabei. Die sind dem Tennissport treu geblieben. Aber wir haben eben danach schon echt dann eine Lücke. Und ja, und das sind so verschiedene Bausteine. Wir überlegen, okay, wie können wir den Verein mit einer gesunden Altersstruktur gestalten? Und das ist den Verein aber auch bewusst. Und das sind Themen, die wir dann immer wieder mit den Vereinen versuchen, ja, zu entsprechend zu bearbeiten.
Und da ist es sicherlich auch wieder die Frage, was möchte der Verein? Nicht, was möchte ich gewinnen? Und wir kommen halt häufig in die Vereine, die sagen, oh ja, wir müssen jetzt ganz viel Jugendarbeit machen. Wir müssen ganz viele Jugendliche für uns gewinnen, was wichtig ist und was gut ist. Aber wir wissen halt auch, wie es Marco auch gesagt hat, die Traditionalisten, früher ist man in den Verein eingetreten und ist dem treu geblieben. Man ist nicht wieder ausgetreten, man hat nicht geswitcht. Die Generation heutzutage, die bucht etwas, tritt in den Verein ein, bucht eine Leistung, und wenn es nicht mehr zeitgeistig ist, nicht mehr passt, wird es auch sofort wieder gekündigt. Also da ist diese Fluktuation viel, viel größer. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass eben dann diese Fluktuation größer ist, wenn die Kinder auch alleine im Verein sind. Und viele Vereine vergessen aber im Grunde mit ihrer Fokussierung auf diese Jugendarbeit zu sagen, oh ja, wir machen auch das Angebot für die Erwachsenen. Wir holen die Eltern mit in den Verein und binden die mit in den Verein, weil da sicherlich erfahrungsgemäß die Familie länger im Verein bleibt, als es der einzelne Jugendliche tut. Und daran muss man halt dann auch ansetzen, den Verein halt auch zu erklären, hey, fokussiert euch bitte nicht nur jetzt auf die Gewinnung der Kinder im Kindergarten, in der Schule, sondern wenn ihr da seid, habt bitte auch das Folgeangebot für die Eltern mit in der Tasche und bringt die mit zu dem Sport, damit es für euch der Familiensport wird und ihr dann dadurch einfach auch länger die im Verein halten könnt. Und dann sicherlich, Lebenswelten von Kindern heutzutage sind völlig anders als Lebenswelten von Kindern vor 30, 40 Jahren. Und darauf muss man halt auch reagieren und muss halt auch Vereinen darauf reagieren, können wir die Kinder in ihren Lebenswelten abholen. können wir die in ihren Lebenswelten abholen und den Verein als Bereich für sie attraktiv gestalten, dass es auch zu einem Bereich wird, in dem sie sich gerne aufhalten und bewegen.
Du hast jetzt gerade schon die Schul-AG sozusagen angesprochen, einmal kurz. Gibt es denn so Best Practices, Sachen, die man machen kann, gerade im Bereich Mitgliedergewinnung jetzt, die sich so bewährt haben? Und gibt es auch auf der anderen Seite Sachen, die sich nicht bewährt haben? Also man so Kosten-Nutzen sagen muss, vielleicht sehr aufwendig, aber bringt gar nicht so viel oder so. Könnt ihr da was festmachen?
Ja, im Bereich der Schule, Schulkooperation, da hören wir auch die unterschiedlichsten Erfolgsgeschichten. Also mal sind das wirklich ganz tolle Berichte und manchmal sagen die Trainer oder auch die Vereine, ja, der ganze Aufwand lohnt sich einfach nicht. Wobei man da natürlich immer berücksichtigen muss, das hat Lars gerade angesprochen, was ist mit sogenannten Nachfolgeangeboten? Also gehe ich jetzt nur in die Schule und stelle Tennis mal vor. Ich meine, wenn ich dann am Vormittag bin und habe irgendwie alle Grundschulklassen einmal durch, dann habe ich ein paar hundert Kinder erreicht. Im Tennis ist natürlich echt Wahnsinn. Die würde ich natürlich nie irgendwie in dieser Masse auf meiner Tennisanlage haben. Aber wenn es dann bei dieser einen Schnupperstunde bleibt, ist die Frage, was kommt dabei rum? So, wenn ich jetzt eben klare Angebote habe, die Kinder dann zur Anlage bringe und da vielleicht einen Kurs anbieten kann und Schnupperkurs nochmal, dann vielleicht tatsächlich für die Eltern auch was habe, dass sie sich dann auch auf der Anlage aufhalten und den Verein oder anders gesagt, sich der Verein dann als Familienstandort präsentieren kann. Das kann ein Erfolgsmodell sein, aber das muss eben nicht, wie gesagt, bei allen so der Punkt sein.
Es gibt ja in Bayern dieses Modell dieser Sportarbeitsgemeinschaften, das heißt Sport nach eins. Und da sind, wie gesagt, wirklich die Berichte und der Vereine so unterschiedlich lohnt sich nicht, weil da kommen keine Kinder, die wollen gar nicht Tennis spielen, bis hin zu Modellen, wo Vereine sagen, toll, durch diese Sportarbeitsgemeinschaft gewinnen wir jedes Jahr 10, 15, 20 neue Kinder für unseren Verein, weil wir das halt schaffen, diesen Switch dann aus dieser Sportarbeitsgemeinschaft, die dann regelmäßig, wöchentlich das Schuljahr durch im Anschluss an die Schule, das deshalb heißt es Sport nach eins, in der Regel auch noch vor Ort in der Schulsporthalle stattfindet, die Kinder da schon erreichen. Und wenn ich das so in so einer Grundschule jetzt immer so vielleicht erste, zweite Klasse anbiete, über viele Jahre schon nachhaltig, dann gibt es dafür Vereine schon diese Erfolgsmodelle. Es ist aber und steht und fällt mit den Trainern und mit den Beteiligten in den Vereinen, nicht dieses ganze Leben müssen und umsetzen müssen.
So, aber jetzt zu deiner Frage, was denn erfolgreich ist. Also ja, ganz klar würde ich jetzt mal pauschal sagen, attraktive Angebote. So, also der Begriff Attraktivität, was immer das dann im Detail bedeutet, ist aber entscheidend. Es muss irgendwie ja die Leute anmachen, das, was wir bieten. Es muss interessant sein oder eben, wie gesagt, attraktiv erscheinen. Und es muss überhaupt Angebote geben. Weil das ist tatsächlich so, dass es in vielen Vereinen der Veranstaltungskalender so aussieht. Es gibt das Eröffnungsschleiferturnier im Mai. Dann gibt es die Punktspiele. Und dann gibt es am Ende nochmal das Abschlussturnier. So, also am Ende heißt im Oktober oder so. Und das war dann der Eventkalender des Vereins. So, es gibt natürlich ganz viele Vereine, die anders aufgebaut sind. Ich habe jetzt den Worst Case dargestellt. Aber dass dieser Verein, den ich jetzt gerade so kurz umrissen habe, dass der nicht attraktiv erscheint, ist ja vollkommen klar. So, und das ist der Punkt, wenn es Angebote gibt, die Leute ansprechen, die unterschiedlichen Zielgruppen ansprechen, die ich als Verein eben erreichen möchte, dann ist das, und so wird es uns von den Vereinen gespiegelt, definitiv auch erfolgreich, wenn die entsprechenden Personen auch dahinter stehen. Das heißt, Lars hat es angesprochen, der Trainer, ja, das ist natürlich auch eine Dienstleistungsgeschichte. Bei der Dienstleistung zählen verschiedene Faktoren mit rein. Also wenn ich da die richtige Person an der Stelle habe, habe ich da echt schon viel gewonnen als Verein.
Vielleicht so ein auch erfolgreiches Modell ist hier im Verein in Greding, den vielen aus dem Norden bekannt, weil wenn man in den Süden fährt, ist immer so Greding, das, wo man so tankt, zu McDonald's geht und seine Pause macht, egal ob es zum Skifahren ist oder zum Sommerurlaub an Gardasee. Der Verein hat so ein Projekt gemacht mit der Schultasche auf den Tennisplatz. Die haben also der örtlichen Grundschule das Angebot gemacht und den Kindern dass sie im Anschluss an den Schulunterricht mit ihrer Schultasche runter in den Verein kommen können. Es ist so fußläufig so 8 Minuten entfernt, die Schule. Und dann gibt es ein Mittagessen für die Kinder, die Möglichkeit der betreuten Schulaufgaben, die da zu machen, und ein Sportangebot. Das Sportangebot ist dann so ein bisschen so allgemeinsportmotorisch. Die haben so einen Hartplatz in der Mitte auf ihrer Anlage, wo so ein paar allgemeinsportmotorische Sachen stattfinden, und ein Tennistraining. Und damit sind die super erfolgreich. Also die haben im Grunde genommen immer, bieten die so 20 Plätze an für Kinder, die da kommen können, die nicht Mitglied im Verein sind. Also es ist speziell für eben nicht Kinder aus dem Verein. In den ersten Jahren war das kostenfrei. Das war eine tolle Aktion, lief super, und es wurde immer weniger über die Jahre. Und es wurden immer weniger Kinder, die teilgenommen haben. Und dann haben die sich überlegt, vor 3, vor 4 Jahren zu sagen, was können wir da ändern, was können wir machen? Und dann hatte ich mit denen gesprochen, gesagt, nehmt doch mal Geld dafür. Weil ihr habt es immer kostenfrei angeboten, und nehmt doch mal Geld dafür. Habt doch mal Mut, nehmt Geld dafür. Jetzt nehmen die Geld dafür. Jetzt haben sie eine Warteliste von 15 Kindern gehabt in den Jahren danach. Weil irgendwo sitzt was, was nichts kostet, taugt dann nichts. Und da ist dann auch vielleicht diese Verbindlichkeit nicht da, dass die Eltern auch nachhaltig von den Kindern sagen, jetzt geht da mal hin, wir haben dafür bezahlt. Und das dann wieder zu einem riesen Erfolgsmodell wurde, und die das dann auch ausgeweitet haben, weil die haben dann auch keine Kinder auf der Warteliste gelassen, dann haben dann halt das für 30 Kinder konzipiert. Aber das steht und fällt dann im Verein natürlich mit entsprechenden Helfern. Das ist dann nicht nur der Trainer, weil da brauchst du ja dann noch die dazu, die diese Schularbeitenbetreuung machen. Du brauchst jemanden, der dann Mittagessen kocht für die Kinder. Nicht auch, wenn es dann sicherlich einfache kindergerechte Sachen sind, aber auch die müssen ja irgendwo vorbereitet werden für 25, 30 Kinder dann immer. Aber der Verein hat es gemacht und ist damit seit Jahren sehr, sehr erfolgreich.
Ja, das ist extrem spannend. Also einerseits, weil das einmal zeigt, Differenzierungsstrategie, ne? Dass du, wie du gesagt hast, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Irgendwie, es hält die Leute dann, committet sie für wahrscheinlich stärker, wenn sie was dafür bezahlen. Und auf der anderen Seite, dass Tennis hier gar nicht, was man ja intuitiv immer denken würde, man muss irgendwie Tennisangebote schaffen. Hier ist der Tennis sozusagen das Beiwerk. Ne? Ich hole die Leute mit einem Bedarf, den sie sowieso haben, oder die Kinder, irgendwie Schularbeiten müssen gemacht werden, eine Betreuungssituation muss gegeben sein und so weiter dahin. Und das Tennis passiert sozusagen on top. Und ja, super spannend. Also irgendwie sehr zielgruppenorientiert. Genau.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Sehr gut. Dann nochmal dickes Dankeschön an euch beide bis hierhin.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Genau, wir werden auf jeden Fall, ich werde in den Shownotes auch nochmal alles verlinken, was sozusagen zu euch führt, zur Vereinsberatung. Schaut da gerne rein. Aber dann sage ich für euch beide erstmal vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank. Ja.
So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet auch ein paar wertvolle Infos für eure eigenen Vereine mitnehmen. Auf jeden Fall ist euch empfohlen, euch bei dem Landesverband eures Vertrauens einmal zu melden, nachzufragen, ob die so eine Vereinsberatung anbieten. Das ist nämlich noch nicht überall der Fall. Ansonsten verabschiede ich mich hier erstmal aus meinem Aufnahmestudio. Wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin viel Spaß auf dem Tennisplatz und ciao.